1. Mose 3, die Verbannung aus dem Paradies. Die Schlange war schlauer als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Die Frau erwiderte der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur die Früchte von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Er hat gesagt: Esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange entgegnete der Frau: Ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Denn Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein. Dann gab sie ihrem Mann davon und auch er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze.
Ich spreche vor der Predigt noch ein Gebet. Gott, danke für den Text, den wir gerade gehört haben. Und ich bitte dich da vor allem um deinen Geist, der uns beim Verstehen hilft. Danke, dass du uns den zugesagt hast, denn diese Texte sind tatsächlich sehr alt und sehr seltsam. Und ich bitte dich, dass du uns beim Verstehen hilfst. Amen. Genau, falls ihr euch fragt, wie ich auf solche Texte komme, wir befinden uns immer noch in einer Reihe, wo wir uns die einzelnen Bitten des Vaterunsers vornehmen, was wir ja jeden Sonntag so gegen Ende des Gottesdienstes beten, weil das von Anfang an eigentlich zum christlichen Gottesdienst gehört, dass man zusammen das Vaterunser betet, dieses Gebet, was Jesus uns gegeben hat. Genau, und wir haben uns jetzt in den letzten Wochen schon nacheinander diese einzelnen Bitten angeschaut, was es damit eigentlich auf sich hat. Heute kommt es noch die letzte Bitte dran, die darin vorkommt, die lautet: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, das Böse ist auf eine seltsame Weise ja faszinierend. Unsere Kinder haben gerade Halloween gefeiert, ja, und es war einfach wieder lustig, was sie sich so ausdenken an gruseligen Kostümen, in denen sie dann um die Häuser ziehen. Und dann waren da Ströme von Kunstblut und Äxte im Kopf und alle möglichen grausamen Ideen konnten sie dann mal so richtig ausleben, was völlig lustig ist, weil es so übertrieben ist. Ja, aber es ist immer wieder eine Freude, wenn die das so rauslassen könnten, dass einfach mal alles Wüste, was sie so im Kopf haben, mal wirklich darstellen. Und ja. Wir Erwachsenen haben so die Entsprechung jeweils am Sonntagabend, der Tatort im Fernsehen, ist so ein Format, das so gut funktioniert offensichtlich, dass es seit Jahrzehnten immer wieder sonntagabends mit der gleichen Titelmusik immer wieder in einem anderen Gewand die gleiche Geschichte erzählt, nämlich dass so eine dieser so scheinbar ganz normalen Figuren, die uns da präsentiert werden, dass eine von diesen Personen einen Mord begangen hat. Und dass also so das Böse mitten unter uns ist. Das ist für uns normale Menschen offensichtlich überaus faszinierend. Und spätestens, wenn dann der Abspann läuft, kommt dann so die reinigende Erleichterung. Ach, war ja nur eine Geschichte. Außer man lässt dann die Glotze laufen bis zu den Tagesthemen. Und dort wird dann in der Regel unübersehbar, dass das Böse tatsächlich real ist, dass es allzu real ist. Es werden tagtäglich reale Menschen ermordet, durch Kriege, durch Gewalt. Das Böse ist real. Und diese Bitte im Vaterunser sagt uns, dass das Böse für uns eine Versuchung darstellt und wir Erlösung davon brauchen. Das sagen wir jedes Mal, wenn wir so das Vaterunser sprechen: und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was hat es damit auf sich? Also erstmal ist Böse ja eine moralische Kategorie, nämlich das Gegenteil von gut. In jeder Kultur gibt es so bestimmte Dinge, die gut sind und andere, die böse sind. Je nachdem, in welcher Zeit und in welcher Kultur wir uns gerade befinden, gab und gibt es da durchaus Unterschiede. Ja. Als böse haben in vergangenen Zeiten zum Beispiel Wölfe oder Hexen gegolten. Und Sachen, die bei uns heute als böse gelten, die sind, je nachdem, wen man fragt, zum Beispiel Fleischkonsum oder Veggie Days oder die AfD oder der Islam oder Geflüchtetenunterkünfte oder Menschen, die gegen Geflüchtetenunterkünfte sind. Das hat sich in den letzten Jahren wirklich krass verschärft, dass hier moralisch wirklich nach Gut und Böse sortiert wird und dass wir als die Guten so gegen das Böse oder die Bösen kämpfen. So, die anderen sind die Bösen und wir halten uns selber für moralisch im Recht und halten es für richtig, dass wir mit denen gar nicht mehr erst diskutieren, sondern sie mit allen Mitteln versuchen zu bekämpfen. Und die, die einen selber für die Bösen halten, die halten sich umgekehrt für die Guten. Man nennt es Polarisierung. Das hat sich wirklich krass verschärft in den letzten Jahren und man ahnt schon, dass das nicht die Lösung sein kann. Denn sitzt das Böse wirklich in dem, was ich selbst für moralisch falsch halte? Es scheint wirklich zu einfach. Ich habe deswegen diesen Text ausgesucht, der uns in der Bibel überliefert ist, als die Geschichte davon, wer der Mensch ist und wie er sich zur Welt um ihn herum verhält. Was Christine eben gelesen hat, die Erzählung vom Sündenfall. Diese uralte Erzählung davon, also erstmal wie Gott die Welt und den Menschen darin erschaffen hat, dann eben, was wir gerade gehört haben, diese Episode vom Sündenfall. Die wird uns so im Stil einer altorientalischen Fabel erzählt, in welchem Zustand der Mensch sich als solcher befindet. Und diese Geschichte ist komplexer, als man oft denkt. Hier hat Gott also gerade den Menschen erschaffen, hat ihn in den Garten Eden gesetzt, so einen paradiesischen Ort, den der Mensch bewohnen soll. Und der Mensch darf von allen Bäumen essen, die er dort findet, mit einer Ausnahme. Gott sagt: Aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Wir haben erstmal die Aussage, die Erkenntnis, was Gut und Böse ist, bekommt dem Menschen offensichtlich nicht gut. Er soll davon die Finger lassen. Und dann kommt aber jetzt dieser Teil mit der sprechenden Schlange. Und da fällt erstmal auf, dass die Schlange hier gar nicht als böse bezeichnet wird. Ja, die ist erstmal gar nicht der Teufel in Schlangengestalt, sondern die Schlange ist ganz einfach nur schlauer als alle anderen. Sitzt aber hier so als Gottesgeschöpf mitten in seinem Paradies, was ja eigentlich vollkommen ist, und sie stellt einfach nur eine Frage erstmal. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Und dann die Frau, die zuletzt geschaffen worden ist, also die eigentlich die Krone der Schöpfung ist, ja, die antwortet auch erstmal ganz korrekt und lässt sich da aber in der Folge von der Schlange was vom Pferd erzählen und macht dann einen großen Fehler. Der Baum war verlockend, weil er Klugheit versprach, heißt es hier. So schlau sein wie die Schlange, ja, das wär's doch. Vielleicht werde ich ja dadurch auch so schlau wie Gott. Und wie wir wissen, hat es nicht funktioniert und der Mensch ist in dem Sinne tatsächlich gestorben, in dem Sinne, dass er aus dem Paradies vertrieben wurde und dass die Beziehung zu Gott jetzt nicht mehr ungestört ist und dass seither in allem, was der Mensch anfasst, irgendwie der Wurm drin ist. Ja, der Sündenfall. Aber wo sitzt jetzt hier das Böse? Darum geht es hier, denn das Böse sitzt nicht einfach nur in der Schlange, irgendwo außerhalb von uns. Sondern das Böse, also das, was sich gegen Gott wendet, sitzt vom Anfang an schon im Menschen drin. Es gab für diese Geschichte auch schon unzählige tiefenpsychologische Deutungen. So bei Sigmund Freud stand die Schlange ja klassisch oft für den Sexualtrieb und damit so für die ganzen Abgründe, die der Mensch in sich hat und die ihn unbewusst steuern. War vor gut 100 Jahren wirklich eine bahnbrechende Erkenntnis, da ist auch ganz sicher was dran. Aber so ganz eindimensional auf Sexualität bezogen würde ich das jetzt hier nicht betrachten, die Geschichte. Aber ich glaube, dass die Psychoanalyse damit durchaus recht hat, dass nämlich in uns drin Dinge stecken, denen wir uns selber nicht bewusst sind und die uns aber so einen Hang zum Bösen verleihen. Also wir sind Gottes gute Geschöpfe, aber in uns drin steckt unausrottbar in den hinteren Winkel unseres Bewusstseins immer das Böse, was gegen unsere göttliche Natur arbeitet. Wie und warum das Böse dahin gekommen ist, werden wir hier und heute nicht beantworten können, denn ehrlich gesagt habe ich dafür auch selber noch keine befriedigende Antwort gefunden. Erstmal können wir nur anerkennen, dass es so ist. Ich würde das aus meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen. Also ich habe jetzt zum Beispiel wirklich, was Kindererziehung angeht, so einigermaßen anständige Ansprüche an mich selber. Aber dann merke ich doch auch, dass es schon ausreicht, wenn ich abends einfach mal nur müde bin und wenn dann eins meiner Kinder so meinen allerletzten Nerv ansägt. Und ich weiß, die Gedanken, die ich dann habe, die sind oft nichts anderes mehr als böse. Da kann ich dann einfach nur noch den Raum wechseln, die Tür hinter mir zumachen. In solchen Momenten kann ich echt Friedrich Nietzsche folgen, wenn er sagt, dass Kultur nur ein Apfelhäutchen über dem glühenden Chaos ist. Also ich bin als Mensch zum Bösen fähig. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube, dass das wichtig ist zu sehen, dass ich mich selber als einen Menschen begreife, der zum Bösen fähig ist. Dass das Böse eben nichts ist, was irgendwo da draußen ist, was nur die anderen haben und dass ich da von meiner guten Position aus bekämpfen muss, sondern dass das Böse zutiefst in mir drin verankert ist. Und dass es auch mehr ist als eine moralische Kategorie, die sich so irgendwie gedanklich überwinden ließe. Das bringt uns zum nächsten Gedanken, nämlich zu dem mit der Versuchung. Ich kann allem widerstehen, außer der Versuchung, ist so ein Postkartenspruch von Oscar Wilde. Führe uns nicht in Versuchung, bedeutet demnach, dass Versuchung heißt, dass wir dieser Neigung zum Bösen in uns drin nahe kommen. So wie ich manchmal versucht bin, meinen Söhnen den Hals umzudrehen, wenn sie mich wirklich nerven. Auch dafür gibt es unterschiedliche Ansätze, wie mit dieser Versuchung zum Bösen umzugehen ist. Ein Ansatz ist, also ein moralischer Ansatz ist da, dass man das Objekt der Versuchung einfach zu meiden versucht. Es gibt in unseren christlichen Kreisen ein hübsches Beispiel, an dem sich das besonders gut nachvollziehen lässt, deswegen habe ich das genommen. Es nennt sich Purity Culture. Da geht es um sexuelle Moral und das ist halt doch immer ein gutes Beispiel, anhand dessen sich einiges zeigen lässt. Ist ja an sich schon sehr interessant, dass immer die Sexualmoral besonders ausgefeilt ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr im frommen Bereich irgendeinen Moralkodex kennt, im Umgang mit Finanzen und Steuern oder so, wo es feste Regeln und Sanktionen bei Verfehlungen gibt. Also ich kenne keinen solchen Moralkodex im Zusammenhang mit Finanzen. Aber in Sachen Sexualität sieht es da einfach ganz anders aus. Ich nehme das Beispiel Purity Culture natürlich auch, weil ich weiß, dass da einige von euch schon betroffen waren und weil es auch ein Stück von meiner eigenen Geschichte ist. Unter dem Stichwort Purity Culture lässt sich so alles zusammenfassen, was es so in der klassischen evangelikalen Sexualmoral so an Regeln gibt, so was alles nicht sein darf. Nämlich Sex vor der Ehe, Sex mit dir selber, schon gar kein Sex mit Menschen vom gleichen Geschlecht, um Gottes Willen. Und damit das alles nicht passiert, also damit keiner dieser Versuchungen nachgegeben wird, gibt es dann noch Verhaltensregeln wie von wegen nicht tanzen gehen, nicht dem Menschen, den du magst, irgendwie zu dicht kommen. Da wird es dann noch ausgefeilt, das erspare ich euch jetzt. Und dann möglichst kalt duschen und so weiter und so weiter. Ihr kennt da eure eigenen Geschichten. Die Leute sind da echt erfinderisch, gerade die Frömmsten. Ja, so unbedingt die Versuchung meiden, nur so kann es gelingen. Der Gedanke an sich ist ja uralt. Ja, schon in der alten Kirche gab es die Wüstenväter, die sich so aus der bösen Welt in die Wüste abgesetzt haben, in der Erwartung, dass sie dort der Versuchung entfliehen können. Aber es hat nicht funktioniert, weil sie feststellen mussten, dass sie die Versuchung in sich drin mitgetragen haben. Ich muss da immer an dieses Bild von Salvador Dalí denken, die Versuchung des heiligen Antonius. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, sonst könnt ihr es gerne googeln. Da ist dieser nackte, halbverhungerte Mensch in der Wüste, der anfängt zu spinnen und dann vor sich in den Wolken diese Elefanten sieht, die also alle möglichen weltlichen Genüsse mit sich bringen und dieser Mensch sieht sie auf sich zukommen und streckt ihnen ein Kreuz entgegen, ein fürchterliches Bild. So möchte keiner von uns enden. Das ist Versuchung, wenn man sie so als das Vermeiden des jeweiligen moralischen Bösen begreift. Ich glaube aber, dass man genau hier einer ganz anderen Versuchung erlegen ist, nämlich der, Gut und Böse selber zu definieren. Und genau das war ja die Ursünde, wie die, von der wir vorher gehört haben. Denn könnte es nicht sein, dass das, was hier als böse aufgefasst wird, gerade das Gute wäre? Dass es eigentlich gerade darum ginge, dass es sich einfach mal wirklich auf einen anderen Menschen einlässt, mit Leib und Seele und Haupt und Haaren, und dass man merkt, dass eine Liebesbeziehung zu dem Menschen, zu dem man sich hingezogen fühlt, was Kostbares und Reines ist, was in der Bibel übrigens so auch da steht, und dass dann nicht der Himmel über einem zusammenbricht, wenn man früher als gedacht mit dieser Person im Bett landet. Also ich sagte ja schon, dass es auch so meine eigene Geschichte ist. Es ist nämlich genau morgen 20 Jahre her, dass ich mit meinem Mann zusammen bin. Hat damals so in meiner Blase für heftige Irritationen gesorgt, weil ich dann auch relativ bald mit ihm zusammengezogen bin. Und da kamen dann schon so Fragen, so, ach, ist das dein neuer WG-Kollege? Ach nicht, ja, aber ihr habt doch dann wenigstens getrennte Zimmer, oder? Nö. Ich habe damals einfach mal was riskiert. Ich war jetzt auch nicht mehr so ganz jung damals. Aber es hat sich gelohnt und ich habe festgestellt, dass das, was ich immer so als Versuchung zum Bösen betrachtet hatte, dass das in Wirklichkeit das Tor zu was Gutem war. Also spätestens dann stand ich natürlich quer zu allem, was so in der frommen Szene gegolten hat. Dazu gebracht hat mich aber unter anderem die Beschäftigung mit Dietrich Bonhoeffer. Der hat das nämlich alles in seiner theologischen Arbeit gründlich durchdacht gehabt und schon in seiner Habilitationsschrift, so etwas vom Ersten, was er veröffentlicht hat, im Alter von 24 hat der sich ja schon habilitiert, also war dann Professor. Da findet sich folgender Satz. Das Buch heißt Schöpfung und Fall, ich habe es auch mitgebracht. Und jetzt Zitat. Der Teufel wird immer gerade dort sein, wo ich als Geschöpf Gottes in Gottes Welt hätte leben sollen und nicht leben wollte. Ich finde es schon einen sehr starken Satz, denn es ist ja das Gegenteil von dieser frommen Weltflucht, die wir gerade in hochreligiösen Kreisen sehr oft haben und was immer so als der Gipfel der Tugend gepriesen wird. Bonhoeffer verortet genau dort den Teufel. Nochmal, der Teufel wird immer gerade dort sein, wo ich als Geschöpf Gottes in Gottes Welt hätte leben sollen und nicht leben wollte. Bonhoeffer hat Jahre später nochmal über das Böse geschrieben. 1943, als er schon im Knast saß, nachdem er sich dann so in aller Konsequenz in Gottes Welt gelebt hat und sich an einem Mordkomplott gegen Hitler beteiligt hatte, er war dann dafür im Gefängnis, hat er eine Schrift verfasst, nennt sich Nach 10 Jahren, also 1943 war 10 Jahre NS-Herrschaft. Da hat er sich viele Gedanken gemacht, unter anderem auch über das Böse. Und ich lese euch mal ein Zitat daraus vor. Bonhoeffer schreibt, die große Maskerade des Bösen hat alle ethischen Begriffe durcheinander gewirbelt. Dass das Böse in der Gestalt des Lichts, der Wohltat, des geschichtlich Notwendigen, des sozial Gerechten erscheint, ist für den aus unserer tradierten ethischen Begriffswelt kommenden schlechthin verwirrend. Für den Christen, der aus der Bibel lebt, ist es gerade die Bestätigung der abgründigen Bosheit des Bösen. Ich lese es nochmal vor, es ist ein langer Satz. Die große Maskerade des Bösen hat alle ethischen Begriffe durcheinander gewirbelt. Dass das Böse in der Gestalt des Lichts, der Wohltat, des geschichtlich Notwendigen, des sozial Gerechten erscheint, ist für den aus unserer tradierten ethischen Begriffswelt kommenden schlechthin verwirrend. Für den Christen, der aus der Bibel lebt, ist es gerade die Bestätigung der abgründigen Bosheit des Bösen. Ja, ich finde es eine starke Aussage, dass diese ethischen Durcheinanderwirbelung der ethischen Begriffe passiert uns heute, glaube ich, auch gerade wieder irgendwie. Das heißt, wir sollen natürlich nach bestem Wissen und Gewissen eine christliche Ethik verfolgen, aber wir können uns letztlich nicht sicher sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Inzwischen ist unsere Welt ja wirklich so komplex geworden, dass wir vieles gar nicht mehr so restlos überblicken können. Dass wir gar keine glasklaren ethischen Entscheidungen mehr treffen können. bestehen oft vor Fragen, die es vor ein paar Jahren noch nicht gab. Und manchmal fühlt es sich wirklich so an, als ob wir irgendwo im Wattenmeer unterwegs sind, wo man nicht so genau weiß, wo man eigentlich hintreten darf und wo nicht und wo man einfach versinkt, wenn man einen Fehltritt macht. Und dann merken wir, wenn wir uns da allein durchwagen, wird es wirklich gefährlich. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, nicht allein unterwegs zu sein. Deswegen diese Bitte, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist die Bitte darum, dass Gott dabei ist. Weil wir uns selber nicht sicher sein können, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder ob wir nicht gerade so in die eigene Falle tappen. Ich muss mich da auch immer ganz neu fragen, wo sind denn so meine ganz eigenen Versuchen? Wo laufe ich Gefahr, einen Fehltritt zu machen, in meine eigenen Fallen zu tappen? Zurzeit ist es tatsächlich für mich auch so die Versuchung, dieser Dunkelheit nachzugeben und so in einen Zynismus zu verfallen und zu denken, dass eh alles nur noch bachab geht. Das ist ja nicht wahr. Eigentlich weiß ich das auch, aber es ist manchmal einfach verführerisch, dem nachzugeben. So hat jeder Mensch seine eigenen Versuchungen, mit denen er zu tun hat. Da tut sich natürlich die Frage auf, ob Gott wirklich selber uns in Versuchung führt. Ja, ob er uns so extra in die Nähe dieses Bösen bringt, um uns zu testen. Gibt er in der Bibel schon so ein paar Beispiele dafür, so Abraham, als er Isaak opfern soll, oder Jesus selber ist ja vom Teufel versucht worden am Anfang von seinem Dienst. Im Neuen Testament ist man sich da nicht so ganz einig, ob Gott wirklich uns in Versuchung führt. Im Jakobusbrief steht zum Beispiel, Gott versucht niemanden. Oder Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Gott ist treu, er wird keine Prüfung, also Versuchung zulassen, die eure Kräfte übersteigt. Ja, ich stelle mir das irgendwie so vor, dass der Mensch sagt, führe uns nicht in Versuchung, und Gott sagt, das habe ich doch auch gar nicht vor. Ich glaube, es geht in diesem Gebet wirklich um dieses Eingeständnis, dass ich meine dunklen Seiten habe, dass ich zum Bösen fähig bin, dass ich dem nicht zu nahe kommen möchte und dass ich Gott einfach in aller Demut bitte, mich hier zu führen. Also es geht darum, dass ich mein Leben in dieser Beziehung zu Gott führe, in dieser Abhängigkeit als Gottes Geschöpf in Gottes Welt. Und auch wenn ich dann aber doch drin gelandet bin im Bösen, gibt es noch Hoffnung auf Erlösung. Deswegen die Bitte, erlöse uns von dem Bösen. Wir Christen wissen ja, wie die Geschichte mit Jesus weitergegangen ist, dass er der Erlöser ist, der gekommen ist, um ein für alle Mal Erlösung zu bringen. Das ist ja der Kern dessen, was wir glauben. Erlösung ist auch tatsächlich schon da und verfügbar. Es ist aber eben nicht so, wie es oft mal behauptet wird, dass wir, wenn wir so einmal bekehrt sind und jetzt unser Leben mit Jesus leben, dass wir dann vollkommen erlöst sind und keine weitere Erlösung mehr brauchen. Dieses Erlösungshandeln von Jesus ist geschehen, das ist so. Ist seither unser Bezugspunkt für uns. Wir sind aber nach wie vor fähig zum Bösen und haben nach wie vor diesen Hang zum Bösen und wir brauchen nach wie vor Erlösung. Und wenn wir den Erlöser um Erlösung bitten, sind wir auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Aber es macht schon Sinn, sich das einzugestehen. Ich bin nicht deshalb gut, weil ich Christ bin, sondern ich habe diesen Hang nach wie vor und ich brauche nach wie vor diese Bitte um Erlösung. Wie sieht diese Erlösung praktisch aus? Ja, für jeden Menschen anders. So wie jeder Mensch eben seinen eigenen Weg mit Gott durchs Leben geht, so wie jeder Mensch seine eigenen Versuchungen erlebt, so erlebt auch jeder Mensch seine eigene Erlösung. Der eine braucht die Erlösung von dem bösen Irrtum, dass er selber der Nabel der Welt ist und dass sein Umfeld ihm seine Wünsche erfüllen muss. Der nächste braucht die Erlösung von dem bösen Irrtum, dass er der Welt nichts zu geben hätte und keine Ansprüche stellen darf. Wovon brauchst du gerade Erlösung? Was ist gerade deine Versuchung? Nehmt die Frage gerne mal mit und bewegt sie für euch. Denn genau da wird deutlich, was der Kern dieser Bitte im Vaterunser ist. Wir schaffen es nicht alleine, damit fertig zu werden. Wir brauchen die Begleitung durch Gott. Wir haben es nötig, dass Gott mit uns mitgeht und auf einem richtigen Weg hält. Letztendlich lässt sich diese Bitte im Vaterunser reduzieren auf die ersten beiden Wörter. Führe uns. Amen.